herzlich willkommen zur heutigen Sonderfolge zum Thema Rawsy und dem Interview mit dem Christoph Clausen, dem CTO von Dotphoton. Das ist die Firma hinter Rawsy. Eigentlich hatte ich vor, ein Grüezi nach Zug in die Schweiz zu senden, habe jetzt aber gerade erfahren, dass der Christoph gar nicht in der Schweiz sitzt, wo der Hauptsitz von Dotphoton ist, sondern er sitzt in der Nähe von Wien. War das richtig?
Ja, das ist richtig. Also ganz genau in Grammert-Neusiedl. Das ist so 15 Minuten südlich von Wien.
Okay.
Also dementsprechend wäre vielleicht ein Servus ein bisschen angebrachter.
Ja, das wäre dann passender. Ja, also dann ein Servus nach Österreich.
Ja, danke. Hallo Thomas.
Ja, ich finde es super, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten da ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, war aber dem geschuldet, dass ich da einen Bock geschossen habe und dann zusätzlich wegen meiner Erstimpfung etwas außer Gefecht gesetzt war. Ich hatte dem Christoph nämlich eine Mail geschickt, dachte ich, habe nämlich auf Antworten gedrückt, um dann festzustellen, dass ich mir selbst geantwortet habe und er diese Mail nie bekommen hatte. Und deswegen hat sich das Ganze jetzt etwas verzögert. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen heute auf, am Tag, an dem die Deutschen in die EM einsteigen. Vielleicht nochmal ganz zu Beginn, Full Disclosure, wie kommt es eigentlich dazu? Wir sind ja als Fotopodcast werbefrei und es handelt sich hier auch gar nicht um eine Werbesendung, also wir sind jetzt nicht irgendwie von dem Christoph oder von Dotphoton da beauftragt worden, dass wir jetzt diese Sendung machen, sondern die Initiative ging tatsächlich von mir aus. Weil ich das Rawsy ist mir so ein paar Mal über den Weg gelaufen auf verschiedenen Kanälen und ich fand es mal grundsätzlich interessant, war neugierig und war dann aber sehr erstaunt angesichts der sehr emotional geführten Diskussion, die sich da immer draus ergeben hat. Und dann habe ich einfach so ein bisschen recherchiert und dachte dann, also für mich klingt der Background zumindest mal seriös, weil das wurde dann auch, da kommen wir auch noch drauf, so ein bisschen in die Esoterik-Ecke geschoben. Und dann habe ich weiter recherchiert, habe gesehen, Mensch, die sind in der Schweiz. Vielleicht gibt es da ja die Möglichkeit, jemanden Deutschsprachigen fürs Interview zu bekommen. Und deswegen ist das Ganze also auf meine Initiative hin entstanden. Also wir sind da komplett frei. Ich persönlich kann ja momentan leider auch von Rawsy noch gar nicht profitieren, weil ich auf Windows arbeite. Und es wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen ein. Und zwar einfach mal würde ich dich bitten, Christoph, dass du mal ein paar Worte über dich erzählst, über deinen Background und dann über die Firma und letzten Endes über das Produkt.
Ja, alles klar. Und dann legen wir mal los. Also ich muss auch gleich mal eine Korrektur anbringen, denn ich bin eigentlich nicht mehr CTO von Dotphoton. Also das okay. Bin ich aber jetzt schon 2 Jahre nicht mehr, nämlich als der Co-Founder, der zweite Gründer, Bruno Sanguinetti, auch eingestiegen ist in die Firma. Das war ein Jahr nach Gründung, 2018. Da hat er den CTO-Posten übernommen und mein Titel lautet jetzt Chief Scientist und Software Architect. Also ich bin dann für die wissenschaftlichen und
Entwicklungsaufgaben. Okay. Zuständig. Okay, gut, dann haben wir es auch geklärt.
Genau. Und ich bin tatsächlich auch der einzige Deutschsprechende in der Firma. Ansonsten hätte ich dieses Interview wahrscheinlich nicht bekommen, denn du hast gerade so angesprochen, dass es keine Werbesendung ist. Und ich glaube, da bist du mir wohl oder übel ganz am richtigen Mann, denn ich versuche es halt wirklich immer auf Tatsachen zu belassen und in der Regel halten mich meine Kollegen immer weit entfernt von sämtlichem Marketing und Verkauf, weil ich einfach viel zu ehrlich bin.
Gute Voraussetzung.
Ja, ich hoffe nur, dass sie dann sich nicht danach noch in Übersetzung anhören und dann sagen, Christoph, das war aber nicht so dolle. Genau, also über mich. Ich bin 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus Norddeutschland, aus Flensburg. Habe Physik und Informatik studiert in Dänemark und Deutschland und den USA, bin dann in die Schweiz gegangen, also da ist doch noch eine Schweizer Verbindung, zur Promotion nach Genf, habe promoviert im Bereich Quantenkommunikation. Nach der Promotion in 2013 bin ich dann an die TU Wien gegangen, habe dort eine Assistentenstelle gehabt für 4 Jahre und dann wurde ich von Dotphoton angeheuert. Also ich glaube, das war so zu mir, das wird sich vielleicht reichen, genau. Also Dotphoton ist, wie du schon richtig gesagt hast, im Zug ansässig. Wir sind inzwischen 9 Mitarbeiter, stolze 9. Wurde in 2017 gegründet, die Firma. Und wir spezialisieren uns auf Bildkomprimierung, aber auch Bildoptimierung, insbesondere für kritische Anwendungen. also wo Datenzuverlässigkeit wirklich die höchste Rolle spielt und auch halt in Sachen Machine Vision und Machine Learning Bereichen. Mhm. Was kann ich noch dazu sagen? Wir haben 2017 gegründet. Also wir arbeiten noch viel. Also wir haben mehrere Produkte, da kommen wir gleich noch zu. Rosy ist jetzt eigentlich nur ein kleiner Teil von uns also gerade in diesen in anderen größer liegenden Bereichen, da arbeiten wir auch viel mit anderen Organisationen zusammen, unter anderem mit World Health Organization, mit der ITU, Standardisierungsorganisation, mit ESA und auch mit verschiedenen Kameraherstellern und Universitäten. Wie ist es eigentlich zu Dotphoton gekommen? Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, worüber wir gleich noch sprechen. Das ist nämlich tatsächlich dieser quantenphysikalische Hintergrund, der leider jetzt scheinbar den Eindruck macht, als ob wir eher Esoterik betreiben. Mhm. Also Bruno und ich, wir haben uns halt in Genf kennengelernt, dort an der Uni, während meiner Promotion und wir haben dort an lichtbasierten Quantentechnologien gearbeitet. Wurden aber auch auf persönlichem Niveau gute Freunde. Und als ich dann schon in Wien war, dann das war dann 2017, dann haben wir uns mal getroffen, tatsächlich nicht hier in Wien, sondern in der Slowakei, also ein Stück weiter östlich noch. Und so gerade gesprochen und darüber gesprochen, wie das dann so läuft und was man sich so vorstellt von weiterem Leben. Und also meine Position war dabei auszulaufen an der TU Wien. Und ich dachte, ja, also eigentlich, es ist ein bisschen schwierig, ja. Als Physiker ist man nämlich generell halt breit aufgestellt, aber man hat immer das Gefühl, dass die meisten Firmen halt lieber einen speziellen Ingenieur vorziehen würden, mhm, als diese Physiker. Aber ich sagte auch, ich glaube, so ein Startup, das wäre eigentlich was für mich. Und zwei Tage später hat Bruno dann angerufen und gesagt, weißt du was, ich habe da letztens sowas gearbeitet und ich habe da eine Idee und vielleicht wollen wir eine Firma gründen, ist aber alles noch total unsicher. Wärst du dabei, wenn wir das machen würden? Und ich habe gesagt, also nachdem er mir erklärt hat, so einigermaßen, wie das Ganze funktionieren soll, habe ich gesagt, ja, das hört sich vielversprechend an, los geht's. Und ein halbes Jahr später habe ich dann angefangen bei Dotphoton und das war quasi auch die erste Woche von der Firmenexistenz offiziell. Ja, also seitdem, also wir hatten eigentlich angefangen, unser erstes Produkt war eigentlich eine iPhone-App. Eine Kamera-App, okay, wo halt die Bildkomprimierung gleich direkt im Telefon passierte und die Daten auf dem Telefon gespeichert wurden. Wir dachten, das würden die Leute wollen, denn so kann man ja, das Telefon hat ja immer begrenzt Speicher und kann man nicht erweitern und das wäre sicherlich sinnvoll. Leider muss man sagen, also das hat nicht so ganz geklappt, denn wir haben einmal unterschätzt, wie viel Marketing man wirklich betreiben muss, um so eine App erfolgreich zu machen. Andererseits waren wir halt zu dem Zeitpunkt nur noch zu zweit, das war ich und Eugenia Balischeva, die Gründerin, und wir hatten halt einfach nicht die Kapazität, halt dieses wirklich so voranzutreiben wie nötig, denn gleichzeitig, also müssten wir halt dafür sorgen, dass Kapital reinkommt und das ist halt auch unglaublich aufwendig, sich halt um sowas zu kümmern, genau. Also diese iPhone-App, die ist dann später halt zu dem geworden, was wir jetzt Rosy nennen. Also die wurde halt erstmal übertragen dann auf den Desktop, auch auf macOS. macOS dann auch aus zwei Gründen. Also einmal, weil halt der Umstieg vom iPhone auf den Desktop nicht so kompliziert war. Und dann, weil wir den Eindruck hatten, also Eugenia ist selber professionelle Fotografin, dass halt die meisten Fotografen tatsächlich auf der Mac-Plattform arbeiten. Und insbesondere die meisten Fotografen, die willig sind, Geld für ihre Software zu bezahlen. Rosy war also das erste Produkt. Und dann haben wir festgestellt, also im Laufe der Zeit, dass Rosy doch noch ein paar Schwachstellen hat. Nicht jetzt unbedingt wichtig für Fotografen, aber wir wollten halt gerne auch in den wissenschaftlichen Bereich und wenn es auch so selbstfahrende Autos und solche Sachen. Und da kommen dann halt auch so ein bisschen so juristische Überlegungen. Ne? Welche Garantien kann man jetzt eigentlich geben für die komprimierten Daten? Mhm. Und da hatten wir auch gerade so ein Proof-of-Concept-Projekt laufen mit einem Handyhersteller. Und dann haben wir auch festgestellt, da waren ein paar Sachen, die nicht so gut funktionierten. Und dann aber herausgefunden, woran das lag, haben wir die Technik weiterentwickelt. Und das ist jetzt das, was wir JetRAW nennen. Eigentlich ist es ein zweigeteiltes Produkt, also DP-Core und JetRAW. Und DP-Core ist mehr so für die Hardwarehersteller und JetRAW dann mehr für die Anwender. Und das ist jetzt hauptsächlich für den Markt Mikroskopie und Biotechnologie, aber im Prinzip auch anderswo also gut anwendbar. Wie gesagt, wir arbeiten noch mit der ESA zusammen. Naja, also ich meine, so eine Komprimierung, da die Bilddaten heutzutage eigentlich überall sind, lässt sich das halt überall anwenden. Man muss sich dann auch auf einen vielversprechenden Bereich konzentrieren.
Aber Rawsi war ja aus dieser, sagen wir, industrielastigen Ausrichtung, die ihr hattet, heraus, war das dann so quasi so die Idee daraus, auch ein Produkt für Fotografen oder für den Privatanwender zu machen? Oder?
Genau. Anfänglich dachten wir halt tatsächlich, dass die Technologie so halt, wie sie war, gut genug ist für alle Anwendungen. Und demnach haben wir dann auch das gleiche Produkt angeboten, ne? Sowohl für Industrie als auch für die professionellen Fotografen. Warum eigentlich professionelle Fotografen? Also ich glaube, das war eigentlich mehr so ein persönliches Anliegen. Wie gesagt, Virginia, die war selber Fotografin für lange Zeit, erfolgreich, selbstständig. Und sie hatte halt dieses Problem mit dieser Datenverwaltung. Also überall flogen die Backups rum und was weiß ich, wie viele Laufwerke sie da liegen hatte. Und keine waren wirklich katalogisiert. Und wo findet man das alles? War natürlich auch super teuer alles. Und dann gehen diese Laufwerke auch noch kaputt. Und was dann? Und also das fand sie halt alles super umständlich. Sie ist die Lebensgefährtin von Bruno Sanguinetti und er war halt dort in der tiefen Forschung im Gange und hat gerade was gemacht, was dementsprechend relevant ist. Und die Geschichte erzähle ich dann gleich. Und dann meinte ich, kann man da nichts machen? Und nach ein paar Monaten hat sich dann rausgestellt, dass das doch, da kann man eigentlich schon was machen. Und so wurde halt quasi dann der Algorithmus geboren.
Wir hatten es ja gleich zu Beginn, dass wir gesagt haben, also diese sehr emotionale Echo, was man da bekommt, geht dann immer sehr stark auf dieses Quantenrauschen ein, was ihr da, von dem ihr da redet. Und dann wird, dann kommt sofort irgendwie bei den Leuten, naja, gut, das ist wieder irgendwie so ein Esoterik-Gequatsche, weil da gibt es ja auch jede Menge Quanten, weiß der Geier was.
Ja, also wo kommt das eigentlich her? In der Tat, also das war so, dass Bruno zu dem Zeitpunkt sich besonders mit Quantenzufallsgeneratoren beschäftigt hat. Also Zufallsgeneratoren, das darf man gar nicht unterschätzen, wie wichtig die sind. Und wie schwierig das auch ist, tatsächlich zufällige Zahlen zu generieren. Also die meisten Computer heutzutage, die haben so pseudo-zufällige Zahlen. Das heißt, im Prinzip ist das halt ein deterministischer Algorithmus. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann sehen die alle sehr zuverlässig aus und man kann auch diverse Tests machen und dem ist zuverlässig. Aber im Prinzip, wenn ich eine Zahl kenne und den Algorithmus, dann kenne ich alle anderen Zahlen. Ja. Also das ist überhaupt nicht zufällig. Und es hat sich halt herausgestellt, auch dass das für viele Sachen gar nicht reicht. Unter anderem für Verschlüsselung. Also für Verschlüsselung braucht man tatsächlich Zufallszahlen hoher Qualität. Und jetzt in der Quantenphysik ist es tatsächlich so, dass der Zufall halt eingebaut ist. Also man kann halt Vorhersagen machen, aber generell sind Vorhersagen immer nur Wahrscheinlichkeiten und letztendlich, wenn man sich anschaut, wie die Sache ist, dann findet man halt zufällig das eine oder das andere, je nachdem, wie die
Wahrscheinlichkeit war.
Also die Quantenzufallszahlengeneratoren, das heißt, können dann halt dieses Prinzip ausnutzen und machen perfekte Zufallszahlen. Also in der Theorie, in der Praxis, da gibt es dann noch elektronische Probleme und so weiter, die man dann ausmerzen muss, aber da sind die Leute schon sehr weit gekommen. Vielleicht sage ich mal, also der einfachste Quantenzufallszahlengenerator, den man sich so belegen kann, ist dass man ein Lichtteilchen, also Licht besteht elementär aus Teilchen, nennt man Photonen, auf einen halb versilberten Spiegel schickt. Also halb versilbert heißt halt, dieses Photon wird entweder reflektiert oder durchgelassen.
Ah, okay.
Mit 50% Wahrscheinlichkeit. Und das heißt, sage ich mal, reflektiert ist eine 1, durchgelassen ist eine 0. Und das kann ich jetzt halt immer wieder wiederholen und baue dann halt so meine Zufallszahlen auf.
Weil man das tatsächlich nicht vorhersagen kann und wirklich eine 50-50-Chance
jedes Mal hat. Genau. Und das Wichtige ist halt, dass es halt dieses Photon gibt, was nicht geteilt werden kann. Also es kann nicht passieren, dass ein halbes Photon auf einer Seite rauskommt, das andere halbe auf der anderen Seite. Nee, es muss entweder oder sein und die Wahrscheinlichkeit ist halt genau.
Okay.
Also das Problem da war aber, dass es schrecklich langsam, das so alles nacheinander zu machen und kann man nicht ganz viele Photonen auf einmal schicken. Und da hat Bruno dann experimentiert mit damals Handys, den Bildsensoren auf den Handys und hat halt dort die Photonen draufgeschickt. Und das funktioniert dann ein bisschen anders. Also anstatt dieses halb versilberten Spiegels hat man jetzt halt die räumliche Aufteilung. Ne? Dieses Photon, das trifft halt entweder ein Pixel oder ein anderes Pixel, aber kann nicht beide Pixel gleichzeitig treffen. Okay, und da hat er halt festgestellt, dass die Handykameras auch zu dem Zeitpunkt, das war so vor 5-6 Jahren, denke ich, zu dem Zeitpunkt auch schon gut genug waren, dass dieses Quanten, das nennt man dann Rauschen, wenn das ein Zufallsprozess ist, das elektronische Rauschen dominiert. Und dann hat er sich damals, also er meint, also das kann die Stadt sich herausgestellt, und da gibt es auch einen Artikel im Internet und in Fachzeitschriften, dass halt man prima Quantenzufallsgeneratoren einfach nur mit dem Bildsensor eines Telefons machen kann. Und dann hat er sich jetzt ein bisschen genauer angeschaut, und dann ist halt die Frage, wie viel Bits an Quantenzufall kriegt man jetzt eigentlich da raus aus diesem Sensor? Und es ist tatsächlich so, dass in etwa die Hälfte der Bits, die der Sensor ausspuckt, sind Quantenrauschen. Das nennt man auch anders, da komme ich gleich noch zu. Aber in etwa die Hälfte der Bits, das heißt, die Hälfte der Bits ist schon mal im Foto eigentlich verschwendet. Ne? Und das erklärt man, warum lossless Komprimierung halt im Prinzip nur den Faktor 2 rausholen kann. Denn in verlustfreier Komprimierung geht es darum, so gut wie möglich den nächsten Pixel von dem vorherigen zu bestimmen. Ne? Wenn ich sage, ich kenne jetzt diesen Pixel, was für einen Wert hat wohl der nächste Pixel? Und je besser ich das vorhersagen kann, desto besser kann ich komprimieren. Aber Rauschen kann man nie vorhersagen. Also insbesondere das nicht Quantenrauschen, weil es halt komplett zufällig ist. Und das heißt, naja, also diese Hälfte der Bits da, die da kann ich nichts machen, die sind da eben. Ne? Naja, und dadurch halt wird halt viel Speicherplatz verschwendet in verlustfreier Komprimierung. Okay, also das war jetzt ein bisschen so zum technischen Hintergrund. Ich denke, um jetzt das genau ein bisschen genauer zu verstehen noch, müssen wir uns einmal überlegen, wie eigentlich so ein Bild in der Digitalkamera zustande kommt. Ne? Also wie komme ich von dem, was ich fotografiere, zu den einzelnen Pixelwerten? Ja. Also das fängt alles halt irgendwo in der Lichtquelle an, Lampe oder die Sonne, und die schickt halt das Licht aus, und das Licht besteht aus diesen Photonen. Also das ist so die elementare Einheit, die ich dann nicht mehr zerteilen kann. Diese Photonen treffen auf Objekte und werden an diesen Objekten gestreut. Das ist ein quantenmechanischer Prozess, auch wieder mit Wahrscheinlichkeiten behaftet. Also entweder wird es gestreut oder nicht. Oder halt entweder in eine Richtung oder in eine andere. Und diese gestreuten Photonen, die gehen dann durch die Optik. Das ist eigentlich, da braucht man keine Quantenmechanik, um das zu beschreiben. Und treffen dann auf den Pixel. Im Pixel treffen sie auf Elektronen und übertragen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihre Energie auf diese Elektronen. Wenn das passiert, dann sind die Elektronen frei, können sich frei im Pixel bewegen, und die werden dann gesammelt, in eine Spannung konvertiert, und also so, dass das halt die Ausgangsspannung proportional ist mit der Anzahl dieser freien Elektronen. Diese Spannung wird dann noch verstärkt und in einen Analog-to-Digital-Converter in einen Pixelwert konvertiert. Okay, und hier waren halt das Aussenden des Lichts, das Streuen des Lichts und das Absorbieren des Lichts sind quantenmechanische Prozesse, die halt mit einer gewissen Zufälligkeit behaftet sind, die man Fluktuationen, die man nicht unterdrücken kann. Dazu kommt noch eine kleine Menge elektronisches Rauschen, aber es stellt sich heraus, dass wirklich heutzutage das Quantenrauschen dominant ist. Und was man dann halt im Prinzip also bestimmen kann, ist eigentlich nur der Mittelwert. Oder der Mittelwert, also das, wie viele Photonen kommen denn da so pro Sekunde? Na, da kann man schon einen ganz genauen Wert für geben, aber wenn ich tatsächlich ein Bild aufnehme, kriege ich unterschiedliche Werte. Und das kann man auch sehr gut nachstellen, einfach für sich. Und man setzt seinen Shutter in der Kamera auf einen bestimmten Wert. Und am besten halt die Kamera auf eine statische Szene und auf einem Tripod, ne, also auf einem Stativ, sodass die auch schön stabil steht, und lässt sie einfach mal 10 Fotos auf. Und dann schaut man sich die einzelnen Pixel an von diesen Fotos. Und man wird feststellen, dass von einem Foto zum nächsten sich der Pixelwert ändert.
Ja.
Und zum großen Teil ist halt diese Veränderung einfach durch dieses fundamentale Quantenrauschen. Das kommt jetzt halt dadurch, dass man diese Photonen und Elektronen nicht aufteilen kann, und es ist auch unter einem anderen Namen bekannt und auch schon viel länger. Man nennt es auch Schrotrauschen.
Von Schrotkugeln dann, oder?
Ja, genau. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, das kommt tatsächlich von einer Schrotflinte, die halt diese kleinen Kugeln ausschickt, weil diese kleinen Kugeln halt nicht zerbrechen, ne? Oder so gut wie nicht. Also entweder hat man die ganzen oder gar nichts. Und dieses Schrotrauschen, das kommt halt auch davon, dass die halt im Prinzip das Schrot halt zufällig ankommt, mal mehr, mal weniger, und aber immer in ganzen Teilen. Und das gibt dann halt eine ganz charakteristische Verteilung halt auch. Mhm. Ne? Und zwar ist das so, denn in der Regel, wenn ich jetzt halt n Photonen habe, dann habe ich ein Schrotrauschen von Wurzel n, oder n Elektronen und von Wurzel n Elektronen. Mhm. Also ich habe immer n plus minus n, zum Beispiel wenn n 100 ist, ich habe 100 Photonen, dann habe ich 100 plus minus 10. Und plus minus 10 heißt aber, dass in zwei Drittel der Wiederholungen, die ich das mache, liege ich innerhalb dieser plus minus 10, und in einem Drittel liege ich sogar außerhalb dieser plus minus 10. Ne? Also da gibt es ja wirklich einen ganzen Bereich an Werten, der abgedeckt. Das heißt jetzt zum Beispiel, also normalerweise, wenn ich mir jetzt verlustbehaftete Komprimierung anschaue Und dann sage ich immer, okay, aber wie gut, wie hoch sind denn die Verluste? Wie stark ist der Unterschied zu dem Originalbild? Und da gibt es dann verschiedene Werte, die kann man sich ausrechnen. Ne? Aber in Wirklichkeit, also würde ich einfach zwei identische Fotos nehmen und diesen gleichen Wert ausrechnen und sagen, das ist jetzt eine Komprimierung, dann würden sich die Leute das anschauen und sagen, das ist ja grottenschlecht. Was hast du denn da gemacht? Dann sage ich, ja, aber das sind eigentlich zwei Originale. Und das ist nur halt im Prinzip diese Vergleichsart, die halt irgendwie nicht hinhaut. Denn ich muss mir ja nicht anschauen, wie das Originalfoto, wie die Originalpixel anschauen, sondern ich muss mir anschauen, wie eigentlich die Szene aussah, also diese physikalischen Prozesse, ne? Also das Licht, was zu meiner Kamera kam, das ist doch die eigentliche Wahrheit. Nicht das eine Bild, was ich davon gemacht habe.
Ja, okay.
Das eine Bild ist nur eine unvollständige Wahrheit.
Mhm. Wird ja schon fast philosophisch.
Ja, das ist oft so, wenn man Quantenmechanik diskutiert. Ne? Also was kann man eigentlich wissen und was ist jetzt echt?
Ja, okay.
Und was ist nur Modell? Dadurch, dass wir jetzt diesen quantenmechanischen Hintergrund haben, so sehen wir das halt. Ne? Bisher, wenn man Komprimierung gemacht hat, war immer die Frage, okay, ich möchte gerne die Verluste minimieren im Vergleich zu meinen Originaldaten. Mhm. Und wir sagen aber die Originaldaten, das ist gar nicht das, worauf es ankommt. Das Wichtige ist halt, ne, wie wurden die Originaldaten gemacht? Das heißt, die Kamera ist wichtig und die physikalischen Prozesse sind wichtig. Und da muss man halt vergleichen, wie die Verluste in Bezug darauf sind.
Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also normalerweise geht man halt davon aus, naja gut, die Pixel, die meine Kamera aufgenommen hat, das ist das Original. Und ihr sagt jetzt aber, na, das ist eine Variante des Originals, weil das Original war ja eben das, was vor der Kamera sich befunden hat.
Ja, genau. Dann,
und also eine Version davon also ist das, was der Sensor aufgezeichnet hat. Aber
ganz intuitiv, also wenn ich jetzt tatsächlich zweimal das gleiche Foto nehme, ich würde nie sagen, dass eins von denen schlechter ist als das andere. Und trotzdem sind die ganz unterschiedlich. aber das heißt halt im Prinzip, dass halt diese natürlichen Unterschiede, die kann man sich zunutze machen. Und das ist halt das, worauf unsere Komprimierung, auch die Komprimierung von Rosie basiert.
Okay, jetzt muss ich gerade dann nochmal kurz einhaken, weil du vorhin sagtest, die Qualität der Komprimierung steigt, je besser man vorhersagen kann, wie, wenn ich einen Pixel kenne, wie das nächste Pixel aussieht. Ne? Das ist jetzt, okay, das sagen wir, für mich war Komprimierung eher sowas anderes, weil ich glaube, das hat jetzt was genau mit dieser Herangehensweise zu tun. Das heißt, ihr sagt, ich kenne quasi einen Pixel und berechne den nächsten oder sage voraus, wie der nächste auszusehen hat. Und herkömmliche Komprimierung geht ja eher davon aus, mein Sensor hat was aufgenommen und es hat halt physikalisch irgendwie eine Auflösung. Das heißt, im schlechtesten Fall habe ich quasi für jedes Pixel einen Wert und dann kann ich nichts komprimieren, weil es sind halt so und so viele Pixel da, also muss ich so und so viel Information vorhalten. Und die klassische Komprimierung, die ich jetzt auch so im Kopf hatte, war ja eher sich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt diese Information geschickter speichern, damit ich nicht so viel Platz brauche. Also wenn ich jetzt eine Linie aus lauter schwarzen Pixeln habe, dann muss ich nicht schwarzes Pixel, schwarze, sondern ich sage, 4500 mal schwarzes Pixel und damit brauche ich weniger Platz, als werde ich 4500 einzelne schwarze Pixel mir merken. Also die Herangehensweise ist doch da dann doch eine ganz andere, die ihr dann für eure Komprimierung verfolgt, oder? Die geht ja irgendwie so von der anderen Seite her ran.
Das, was du da gerade vorgeschlagen hast, das ist richtig, das funktioniert wunderbar. Das ist das eine Art, halt verlustfreie Kompression zu machen. Also es gibt immer zwei Sachen in der Komprimierung. Das eine ist, Redundanzen zu finden.
Ja.
Und in deinem Beispiel ist das halt, okay, ich habe nebeneinander x schwarze Pixel. Und das heißt, das ist eine Redundanz und da ändert sich nichts.
Ja.
Und in meinem Beispiel war das halt das nächste Pixel vorhersagen von dem vorherigen. Das geht dann noch ein bisschen einen Schritt voraus. Ne? Also wenn ich von dem vorherigen sage, okay, das hier war schwarz, dann ist das nächste wahrscheinlich auch schwarz, dann ist das schon mal ein Anfang. Aber ich kann vielleicht nicht nur das vorherige Pixel anschauen, ich kann mir die vorherigen zwei anschauen und habe gesehen, okay, die Intensität variiert da halt eine gewisse Menge und vielleicht das nächste Pixel wird halt auch im gleichen Trend folgen. Ne? Und das ist dann auch eine Art Redundanz. Und verlustfreie Komprimierung, es geht wirklich darum, so viel wie möglich von diesen Redundanzen zu finden. Das ist aber mathematisch unglaublich schwer. Das heißt, wenn man sich da so richtig reinhängt und das bis zum Ende treibt, und es gibt wirklich ausgezeichnete Komprimierungsalgorithmen da draußen, die wirklich viel von diesen Redundanzen finden. Also eine andere Sache ist, soweit ich weiß, kann man nicht vorhersagen, wo das Limit ist. Ne? Also man kann immer nur versuchen, es besser zu machen, aber man weiß nicht, ob es noch besser geht. Mhm. Okay, also all diese Redundanzen finden, das ist ein Riesenaufwand und berechnungstechnisch und das dauert ewig. Und am Ende gewinnt man halt nichts, weil irgendwann sind die Redundanzen am Ende und das Rauschen ist übrig und dann hat man halt nur diesen Faktor 2 gewonnen. Vielleicht, wenn ich meinen Algorithmus wirklich clever mache, dann gehe ich von Faktor, sage ich mal, 2,3 zu 2,5, aber dann ist Schluss. Ne? Also 2,6 ist schon quasi unmöglich. Das wird exponentiell schwieriger, immer dann noch mehr rauszuholen. Genau, also das war einmal diese Redundanzen zu finden und das zweite ist dann ein Codierungsproblem. Nämlich, da muss ich halt dafür sorgen, dass also ich habe dann ein Bild, was ein bisschen anders aussieht, weil das im Prinzip, weil jetzt diese Redundanzen entfernt wurden. Und jetzt muss ich halt ausschauen, okay, ich habe ein gewisses Histogramm, ne, wie bei den Farben auch. Also ich habe manche Pixelwerte, die häufiger auftreten als andere. Das heißt, ich muss dafür sorgen jetzt, dass ich für diese Pixelwerte, die häufig sind, so wenig Bits wie möglich verwende. Mhm. Und da gibt es auch halt Codierungsmethoden, die sind schon altbekannt. Also Huffman-Encoding ist ein ganz übliches, das wird auch in JPEG verwendet und so weiter. Und was halt genau anschaut, wenn ich diese Pixelwertverteilung habe, ne, wie viele Bits muss ich dann jedem Pixel zuteilen und welche Bits? Und das ist dann Codierung, sind zwei Sachen. Also nochmal, verlustfreie Komprimierung ist immer Redundanzen beseitigen und das muss reversibel sein, dieses Redundanzen beseitigen. Ja. Ich muss nachher die wir herstellen, diese Redundanzen.
Ja.
Mhm. Und dann das Codierung, sodass ich wirklich so wenig wie möglich Bits benutze, um den Rest zu
ändern. Okay.
Also, wo waren wir denn so stehen geblieben jetzt?
Wir haben jetzt mal so einen ungefähren Eindruck. Vielleicht die Physiker unter unseren Hörern haben noch einen besseren als die Nicht-Physiker. Wie jetzt, also was es zum einen mit diesem Quantenrauschen auf sich hat, dass es also tatsächlich naturwissenschaftlich fundierte Wurzeln hat.
Da muss man vielleicht noch fairerweise noch so ein bisschen nochmal sagen, dass, also nachdem wir angefangen hatten, haben wir festgestellt, dass ähnliche Ideen schon da waren. Also noch nicht super lange.
Ja.
Aber sie waren schon da, sie waren halt nur nicht so gut ausgeführt wie unsere. Es gab Sachen, die neu sind. Zum Beispiel glaube ich, dass wir festgestellt haben, dass moderne Kameras tatsächlich dadurch begrenzt sind und dass auch die Kompression dadurch begrenzt ist und wie viel sie begrenzt ist. Mhm. Naja, und dann halt, wie das Ganze umgesetzt wurde, das ist sicherlich neu. Aber ähnliche Ideen hatte man halt insbesondere in der Astronomie schon. Also wenn es darum geht, Bilder von Sternen zu machen, insbesondere Bilder von Satelliten von Sternen zu machen, also die dann vom Satelliten übertragen werden mussten, denn da ist man immer Bandbreiten begrenzt. Und da haben die Leute schon sehr früh sehr doll nachgedacht, was man da machen kann.
Da kommt es natürlich dann auch wirklich drauf an, weil ob dann ein Punkt ein Rauschen ist oder ein Stern, ist dann halt schon ein deutlicher Unterschied. Ne?
Ja, genau. Und die Schwierigkeit ist halt auch, die beiden sind in der Regel nicht klar trennbar. Man kann in der Regel nicht Signal von Rauschen trennen. Man kann nur gute Einschätzungen machen. Ne? Also wie groß ein Anteil davon jetzt Rauschen ist und wie groß ein Anteil.
Aber auf jeden Fall ist es ein Bereich, wo es natürlich schon sehr stark auf die Qualität der Bilddaten dann ankommt, die am Ende dann übertragen worden sind.
Auf jeden Fall.
Da soll natürlich das möglichst mit möglichst bester Qualität dann auch ankommen, weil ansonsten macht es ja wenig Sinn in dem Bereich. Ist es auch ein Bereich, in dem ihr dann zugange seid, weil du sagtest, ihr arbeitet mit der ESA zusammen. Da geht es dann auch genau um diese Geschichte.
Ja, genau. So ist es. Also wir haben dann, ich glaube, als wir uns beworben haben bei der ESA, um so ein Projekt durchzuführen, da war das tatsächlich noch der ROSI-Algorithmus. Aber als das Projekt dann anfing, dann hatten wir halt schon diverse Schwächen, die halt sogar für die Astronomie wirklich kritisch wären, hatten wir dann schon identifiziert und schon ausgemerzt. Und das ist auch neu, also diese Schwächen da ordentlich zu regeln. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist sehr, sehr technisch. Aber es geht halt darum, wirklich die Messwerte verlässlich zu machen und vor allem auch, wenn man Berechnungen durchführt anhand mit den Bildern oder basierend auf den Bildern, dass auch diese Berechnungen zuverlässige Ergebnisse liefern. Und dann ist halt, Kompression sind immer zwei Sachen. Ne? Das eine ist halt, es muss stark komprimieren und das andere ist, es muss schnell sein und auf Satelliten insbesondere muss es energieeffizient sein. Und das haben wir dann halt da in diesem ersten Projekt gezeigt, dass das machbar ist und im Moment haben wir die Bewerbung laufen für ein weiterführendes Projekt, wo dieses dann wirklich über mehrere Jahre so solide gemacht wird, dass das auch in den Weltall geschickt werden kann. Und das ist dann eine Hardware-Implementierung.
Gut, also haben wir jetzt mal so den Background. Wenn es da natürlich jetzt aufgrund der Sendung noch Fragen gibt, dann werden wir mal gucken, wie man das dann vielleicht nochmal in einem Anschluss dann nochmal klären. Warten wir einfach mal ab, was da zurückkommt. Und ich hatte im Vorfeld ja aufgerufen, dass uns Fragen geschickt werden. Die habe ich ja auch schon mal zukommen lassen, weil einiges, denke ich, auch zum einen eine gewisse Vorbereitung von deiner Seite aus bedarf. Zum anderen natürlich auch, ja, musst du natürlich auch darauf achten, dass jetzt keine Geheimnisse verraten werden, ne? Weil
genau.
Es gibt bestimmte Dinge, die man jetzt nicht in den letzten Details dann auch äußern sollte. Und deswegen hatte ich dir die Fragen zukommen lassen. Aber wir gehen die einfach mal durch. Du hast ja die auch schon mal durchgeschaut. Und wir fangen mal mit einer Frage an, die, glaube ich, relativ schnell zu beantworten ist von einem Hörer, der gefragt hat, wird auch das DNG-Format unterstützt?
Auch eine sehr gute einleitende Frage. DNG ist eigentlich das, was RAWSI überhaupt möglich macht. Denn DNG ist halt ein Standard und zu unserem Glück hatte der Standard Elemente, die es ermöglichen, dass wir unsere Komprimierung so anwenden können, dass dann halt auch immer noch sämtliche Programme, die schon mit DNG funktionieren, auch weiterhin funktionieren. In der Regel ist das nicht so. Also man kann nicht x-beliebige Kompressionen einbauen in DNG. Das geht nicht. Und was wir halt haben für unser anderes Produkt JetRAW, das halt noch ein bisschen fortschrittlicher ist, ja. Da haben wir den eigenen Algorithmus, der auf keinem Standard basiert. Und das heißt aber, dass jedes Programm, was halt denn diese Daten benutzen möchte, muss mit einem extra Lesemodul ausgestattet werden.
Mhm. Okay.
Und das ist halt total umständlich, viel Aufwand auch. Und hätten wir das Gleiche machen müssen für die Fotografen, das hätte nie geklappt, denke ich. Und wenn wir jetzt sagen müssen, okay, wenn du die Software benutzt, dann bitte da ein Plugin, die Software da ein Plugin.
Ja, so viele okay.
Plugins können wir gar nicht schreiben, das wäre gar nicht. Also wir halten uns tatsächlich an den DNG-Standard. Und eine Sache, die da halt unglaublich wichtig ist, ist, dass der DNG-Standard schon an sich verlustfreie Komprimierung unterstützt. Mhm. Diese verlustfreie Komprimierung in DNG ist basierend auf JPEG. Es gibt nämlich einen JPEG-Standard von 1992. Die ganze Welt kennt ihn eigentlich nur wegen der verlustbehafteten Komprimierung, aber es gibt da auch einen Abschnitt drin für verlustfreie Komprimierung. Und der wird halt in DNG verwendet. Und wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass wenn man identische Aufnahmen macht, dann sind die Pixelwerte trotzdem nicht identisch und das halt begrenzt die verlustfreie Komprimierung. Und wichtig dazu zu sagen ist halt, okay, DNG hat halt verlustfreie Komprimierung, da würde man diesen Faktor 2 kriegen. Aber bemerkenswert ist halt auch, dass fast sämtliche Kamerahersteller auch verlustfreie Komprimierung anbieten. Und egal, was man sich anschaut, da ist immer ein Faktor 2, plus minus. Ne? Eine gewisse Toleranz ist da, aber generell kriegt man immer einen Faktor 2. Wenn man sich aus der Kamerawelt entfernt und andere Algorithmen anschaut, verlustfrei, ist im Prinzip immer ein Faktor. Plus, minus. Manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, manche ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Ist immer ein Faktor 2. Und das heißt, da muss ich jetzt auch schon mal vorweggreifen, was wir auch später noch beschreiben werden. Okay, ich kann ja nicht im gleichen Satz sagen, okay, RAWSI ist verlustfrei und behaupten, dass verlustfreie Komprimierung nur ein Faktor 2 schafft.
Ja.
Also RAWSI ist nicht in dem Sinne verlustfrei. Ja, jetzt okay. Gesagt, ganz klar, und das möchte ich auch jetzt hier nicht behaupten, dass das irgendwie anders wäre. Aber was wir uns halt zunutze machen, ist, dass zwei identische Aufnahmen nicht identisch sein werden. Das heißt, wir haben diesen Spielraum, dass wir Pixelwerte leicht verändern können. Und zwar innerhalb dieses Plus-Minus, ne, den man halt immer hat bei den Pixeln. Hier muss man aufpassen, dass man sich wirklich nur diesen einzelnen Pixel anschaut und nicht etwa umherliegende Pixel, um den Wert anzugleichen. Das machen nämlich viele andere Kompressionen, direkt oder indirekt, auch JPEG zum Beispiel. Und die machen es also, dass die ändern dann den Pixelwert leicht, sodass der ähnlicher ist bei den Nachbarn und dann kann ich halt wieder laufen. Und was da halt genauer passiert ist also die machen auch eine mathematische Transformation, die im Prinzip halt die Schwankungen auf verschiedenen Abständen beschreibt. Ja, also das sind halt die diskrete Cosinus-Transformation und die verschiedenen Elemente da drin, die sagen halt, okay, wenn ich einen Pixel Abstand nehme immer, wie viel Veränderung habe ich dann? Wenn ich zwei Pixel Abstand nehme, wie viel Veränderung habe ich dann? Die Verluste werden halt gemacht, indem die sagen, okay, aber wenn ich diesen einen Pixel Abstand, wenn ich da die Schwankungen, und das ist für alle Pixel auf einmal in diesem 8x8-Block. Wenn ich da die Schwankung ein bisschen reduziere, dann kann ich halt schon mal viel Volumen speichern. Ne? Aber das bringt dann halt auch diese Artefakte, die man nicht will. Ne? Und das kommt halt daran, dass man benachbarte Pixel angleicht. Also das darf man nicht machen und das machen wir nicht. Wir schauen aber jeden einzelnen Pixel an und sagen, okay, aber dieser Pixel hätte ja im Prinzip auch einen anderen Wert haben können. Ne? Und was kann man da mal an geschickten Sachen wählen, ohne aber halt außerhalb der Fehlertoleranz zu landen? Das machen wir und das ist die eigentliche Optimierung von RAWSI. Sobald das fertig ist, können wir dann die schon eingebaute verlustfreie Komprimierung in DNG benutzen und erreichen jetzt aber bessere Ergebnisse. Ne? Also statt des Faktors 2 kriegen wir typischen Faktor 6. komplex, kommt aber auf das Bild drauf an, denn ganz wichtig ist halt, dass man wirklich keine Informationen verliert. Ne? Und keine Informationen verlieren heißt jetzt halt innerhalb der Fehlertoleranz zu bleiben. Also typischen Faktor 6, bei manchen Aufnahmen schaffen wir auch Faktor 8 bis 10. Manchmal, zum Beispiel, wenn man ein Foto macht von Gras mit ganz vielen Details, dann schaffen wir auch nur einen Faktor 4. Aber es ist halt generell besser als Verlust.
Da verwandt war die Frage, was ist denn der Unterschied zu dem Lossy DNG, was es ja auch gibt. Also ich mache das beispielsweise bei mir so, wenn ich Aufträge abgearbeitet habe, die Kunden haben die Bilder und dann ist bei mir der Punkt, wo ich sage, okay, ab jetzt reicht mir das verlustbehaftete DNG, weil das eben deutlich kleiner wird.
Ja, genau. Also ich glaube, zunächst will ich erstmal sagen, also dass ich keine Vorurteile habe anderen Kompressionsverfahren gegenüber. Ich denke, alle oder viele von Ihnen auf jeden Fall haben Vor- und Nachteile. Und wichtig ist halt, dass im Prinzip jeder Nutzer für sich selber entscheidet und sich halt auch die Ergebnisse anschaut und sagt, okay, was kann ich jetzt damit machen? Ist das noch gut genug für meine Zwecke? Ne? Und wie du sagst, also für solche Fälle, wo das Bild halt selten wieder rausgeholt wird, ist das sicherlich gut genug, auch dieses Lossy DNG zu verwenden. Ja. Was halt natürlich für uns ein bisschen problematisch ist, denn wir würden halt gerne, also am allerliebsten würden wir halt wie Leute belehren und sagen, ne, also alles andere sollte man die Finger fallen lassen, ne? Bitte benutzt doch RAWSI, denn nur durch RAWSI könnt ihr halt wirklich garantieren, dass das alles noch gut ist und gleichzeitig Speicherplatz sparen. Also Lossy DNG, also interessant ist erstmal, dass das nicht von vornherein im DNG-Standard drin war. Ich glaube, es ist erst in 2013 dazugekommen. Also da hat man scheinbar festgestellt, dass es einen Bedarf gibt, um noch besser zu komprimieren als lossless. Aber also diverse Kamerahersteller haben auch diverse Versuche gestartet. Also das war schon immer ein sehr emotionales Thema. Und die Leute wissen eigentlich, es ist eigentlich immer viel besser als sämtliche Produzenten und Experten und so weiter. Und deswegen muss man da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also auch Lossy DNG, die haben sicherlich versucht, einen konservativen Ansatz zu nehmen. Ne? Also sie gesagt, okay, wir möchten lieber ein bisschen weniger komprimieren, aber dann dafür sorgen, dass die Leute sich nicht beschweren. Was passiert in Lossy DNG? Jetzt weiß ich nicht, ob dir und den Hörern bekannt ist, also wie Farbinformation eigentlich entsteht in einer Digitalkamera. Und da ist es nämlich so, dass das vor den einzelnen Pixel sind Farbfilter.
Ja.
So dass jeder Pixel tatsächlich immer nur eine Farbe sieht. Mhm. Und diese Farbfilter sind periodisch angeordnet. In der Regel ist das so, dass da immer 2x2 Pixel sich wiederholen und da sind dann zwei grüne diagonal zueinander und die anderen beiden Pixel sind ein rotes und ein blaues.
Also dieses Bayer-Pattern, ne? Dieses,
ganz genau. Das heißt aber erstmal, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, dass jedes Pixel nur eine Farbe sieht. Mhm. Ja? Und trotzdem, wenn ich später halt das Bild entwickle, dann haben auf einmal hat jedes Pixel alle drei Farbkomponenten. Ja. Da geht ja auch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Also da wird halt durch Berechnung wird dann halt interpoliert und fehlende Informationen halt generiert. Ne? Also das heißt aber die rohen Bilddaten, die sind erstmal nur schwarz-weiß. Jedes Pixel hat nur einen Wert und die Farbinformation, die wird später reingerechnet.
Ja.
Lossy DNG macht das jetzt so, die nehmen halt an, aus jedem Pixel machen die im Prinzip drei. Also die machen schon diese Aufteilung in Rot, Grün, Blau und reduzieren gleichzeitig auch die Bit-Tiefe auf 8 Bit. Also typische Fotografenkameras haben 14 Bit Bit-Tiefe,
ja.
Das halt den Wertebereich angeht. Also ein Pixel kann halt den Wert haben zwischen 0 und 16.000 in etwa. Bei 14 Bit, bei 8 Bit ist es nur noch zwischen 0 und 256. Lossy DNG macht das, erhöht aber gleichzeitig die Anzahl der Pixeln, also dass das halt ich für jedes grüne Pixel jetzt auch ein blaues Pixel habe, ne? Und auch ein rotes Pixel und umgekehrt. Also was ist jetzt da passiert? Ich habe anfangs hatte ich halt n Pixel, also mit den ganzen Sensor mit 14 Bit Information und jetzt habe ich die gleiche Anzahl Pixel, aber mit 24 Bit-Informationen 3x8. Mhm. Okay, also erstmal habe ich Platz verloren. Das ist jetzt mehr als, ist jetzt fast doppelt so groß, das Bild in Daten. Und jetzt sagt Lossy DNG, okay, das hier behandle ich jetzt, als wäre es ein normales RGB-Bild, was es nicht ist. Also wenn man sich das anschauen würde, würde es ganz gräuselig auf gut österreichisch ausschauen. Mhm. Und ich behandle das jetzt als ein typisches RGB-Bild und verwende verlustbehaftete Standard-JPEG-Komprimierung. Das habe ich mir alles heute Morgen im Quellcode angesehen. Man kann sich den DNG-Quellcode anschauen.
Ah, okay.
Damit ich auch nichts Falsches sage. Also da kommt dann halt RGB, also normale JPEG-Komprimierung, verlustbehaftet. Was die nicht machen, also JPEG kann Downsample nennt man das, also dass die insbesondere die Farbinformationen, denn da ist das Auge nicht so empfindlich, dass die da halt nur jeden zweiten Pixel nehmen, anstatt jeden Pixel. Das macht aber DNG nicht. Also die behalten die Farbinformation für jeden Pixel. Und dann ist da ein variabler Qualitätsfaktor, je nach den Metadaten in der DMG-Datei. Aber ansonsten ist es halt wirklich Standard-JPEG. Komprimierung, nur dass die Farbinformation nicht die wirkliche ist. Also die muss wirklich danach wieder dann reingerechnet werden. Also man kann sagen, es ist ein bisschen Mischung. Also farbinformationstechnisch ist das so ein bisschen raw, allerdings jetzt mit weniger Bits, während so rein pixeldatentechnisch das halt schon ein RGB-Bild. Wenn man sich, es gibt so diverse Metadaten, Leser. Also EXIF-Tool ist eins von denen. Ja. Es gibt auch von Adobe eins, das nennt sich DMG-Validate, was halt sich alle Daten in der DMG anschaut und schaut, dass sie auch konform ist. Und interessanterweise wird dort das verlustfreie JPEG, was ja ursprünglich das einzige JPEG war, wird da einfach nur als JPEG angegeben. Und das verlustbehaftete, das heißt dann lossy JPEG. Und wenn man sich halt diese lossy DMGs anschaut, dann steht da halt tatsächlich drin lossy JPEG. Ja, für uns hat das sich aber auch schon Probleme gemacht, denn bei uns steht da dann JPEG, weil es halt die verlustfreie JPEG-Komprimierung ist, die wir auch ausnutzen. Und das haben sich dann auch ein paar Cleverer angeschaut und gesagt, wir haben uns halt komplett durchschaut, ne, das ist alles Humbug, die benutzen einfach nur lossy JPEG und da ist überhaupt nichts Neues dran an Technologie.
Genau, da kommen wir noch, das war jetzt keine Fragen, die jetzt über unsere Leser reinkamen, aber ich habe da eben auch mal geguckt, was habe ich so gefunden und das wäre, glaube ich, sogar die nächste, ja, das wäre, ja, richtig, der nächste Abschnitt, weil da gab es in einem Kommentarfeld auf einem anderen Podcast, weil da wurde auch über Rossi kurz berichtet und da kam dann eben ein Hörer und hat einen relativ langen Kommentar dazu dann verfasst und der war sehr stark emotionalisiert. Und im Grunde genommen, ja, wenn man jetzt einen Strich drunter ziehen wollte, dann würde man sagen, naja, alles nur Augenwischerei. Die machen da standardmäßige Dinge und schreiben da irgendwie Geheimnisvolles drumherum. Aber im Grunde genommen alles nur Fassade und da steckt nichts dahinter. Das wollten wir natürlich dann auch mal einfach angehen. Das eine hattest du ja schon gesagt, nämlich dieses Lossless. Ne? Wenn man das hört, dann interpretiert man da natürlich auch irgendwas rein, hat eine bestimmte Erwartung daran. Ne? Und Lossless, du hast es ja vorhin auch gesagt, im buchstäblichen Sinne ist es es nicht, weil ihr von der Annahme ausgeht, das Original ist nicht das Original, sondern es ist eine Version des Originals. Das Original war die Szene und das ist jetzt eine Version eines Abbilds dieser Szene. Und wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, okay, dieses Abbild kann ich wiederherstellen, das wäre ja lossless, dass ich genau wieder dahin zurückkomme. In dem Sinne ist es nicht lossless, sondern es entspricht eben eher dem, was hat die Kamera eigentlich aufgenommen und was speichere ich ab und entspricht das dem, was auch da in einer gewissen Toleranz, was vor der Kamera sich befunden hat zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und in dem Sinne ist es lossless. Ne? Und klar, wenn man natürlich...
Hätte ich nicht besser sagen können. Das war ganz klar.
Und wenn man natürlich an diese herkömmliche Lossless-Definition zugrunde legt, dann kann man natürlich sagen, okay, die behaupten, es sei lossless, ist es aber gar nicht, weil ich komme nicht wieder zurück zum Original.
Ja, genau. Und also da muss ich mich dann mal im Namen von Dotphoton entschuldigen. Also das ist richtig, im herkömmlichen Sinne lossless ist es nicht. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Diskussionen wir gehabt haben bezüglich dieser Message und was da auf der Homepage geschrieben werden soll. Denn man muss sich ja irgendwie absetzen, ne, von all dem anderen. Also was wir machen, ist was Neues. Da gibt es kein Wort für. Hätten wir da jetzt nicht lossless hingeschrieben, also irgendeine Form von lossy, dann hätten wir noch so viel argumentieren können. Dann hätten alle Leute gesagt, ja, aber gab es ja eh schon. Ne? Denn also eine Sache, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, visually lossless.
Nee, aber ich kann mir, ja, also, aber das trifft das Ganze ganz gut, glaube ich, ja.
Ja, also im Prinzip schon. Also und im Prinzip ist halt Rossi auch visually lossless, aber dennoch, also noch wieder anders. Denn visually lossless heißt ja eigentlich, also ich komprimiere das jetzt mit Verlusten, die Pixel werden nicht beibehalten, aber halt so, dass das Auge das nicht sieht.
Ja.
Okay, und dann muss man erstmal fragen, okay, warum es gibt vielleicht manche Augen, die besser sind als andere Augen. Ne? Tatsächlich, das ist. In der Regel werden diese visually lossless, oder nicht in der Regel, aber ich habe mal eine Geschichte gehört, dass JPEG, das originale JPEG, das wurde tatsächlich so getuned, indem man eine Gruppe von, ich glaube, zwischen 20 und 30 Leuten von Bildschirm gesetzt hat und dann halt sämtliche Parameterkombinationen irgendwie abgespielt hat und die mussten halt auf einer Skala von 1 bis 10 werten, was am besten aussieht und danach hat man dann die Standardparameter festgelegt. Also und das Auge ist halt sehr, sehr großzügig in Sachen Visually Lossless. Es gibt halt viele Sachen, die das Auge tatsächlich nicht mitbekommt. Und eine andere Sache ist noch, das wäre eigentlich noch eine philosophische Diskussion, auf die ich vielleicht gerne zurückkommen würde. Also geben die Daten, die RAW-Bilddaten, die in jetzt in dieser Datei gespeichert sind, ist es jetzt DNG oder was anderes, ist das eigentlich ein perfekt spezifiziertes Bild? Heißt das, gibt es nur eine Möglichkeit, wie ich jetzt halt diese Daten im Prinzip halt so rekonstruieren kann, dass es wirklich die Realität wiedergibt? Ne? Und du merkst das schon, wenn ich die Frage so stelle, im Prinzip nicht. Ne?
Ja.
Im Prinzip gibt es das nicht. Na gut, aber wir waren dann bei Visually Lossless und also es gibt halt das Auge, das kann so einiges verzeihen. Ne? Und darauf baut halt zum Beispiel auch Lossy DMG und diverse Lossy-Algorithmen von anderen Kameraherstellern. Aber wir sind halt noch einen Schritt weiter gegangen und gesagt, okay, also wir wissen, dass das Auge einige Sachen nicht sehen kann, aber was ist jetzt halt wirklich physikalisch akzeptabel im Prinzip? Ne? Und genau, also wir sind halt nicht wirklich lossless, wir sind aber auch besser eigentlich als Visually Lossless. Und gerade auch für unser anderes Produkt, JetRAW, da haben wir jetzt einen Begriff eingeführt. Wir wissen nicht, ob er sich setzen wird. Das nennt sich dann metrologische Kompression. Nämlich halt so, dass halt wirklich die metrologische, also wenn man es messen will, ja, Genauigkeit durch die Kompression nicht beeinflusst wird. Ja, da kann man dann noch wieder ganz andere Sachen anführen. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, das Signal zu Rauschverhältnis ist dann konstant mit einem dB reduziert, einem Dezibel. Das Äquivalent in der Digital- oder in der professionellen Fotografie ist, dass, ob man jetzt von ISO 100 auf 115 geht. Da ist die vielleicht auch bekannt, also in der Regel, wenn man halt höheres ISO hat, das heißt, man hat mehr Verstärkung, aber weniger Photonen. Weniger Photonen heißt mehr Rauschen.
Mehr Rauschen, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt von ISO 100 auf 115 gehe, dann habe ich auch ein bisschen mehr Rauschen halt. Und RAWSY ist da halt zwar nicht ganz so ausgereift wie JetRAW, aber das ist quasi das Gleiche, ne? So. Okay, und also dieser Blogpost da, ich mir gedacht, hat jetzt tatsächlich unsere Website komplett auseinandergenommen, aber die Frage ist halt wirklich, wie soll man diese Nachricht rüberbringen, was RAWSY kann und was es nicht kann, und hätten wir dann nicht lossless geschrieben, sagen Sie, behauptet auf jeden Fall unser Marketing-Spezialist, dann hätten wir gleich einpacken.
Ja, ich meine, gut, wir haben ja jetzt anfangs sehr lange dafür gebraucht, bis du das erklärt hattest. Ich hoffe auch mal, dass das jetzt so erklärt wurde, dass auch jeder das verstehen kann. Ja,
ja,
also aber daran sieht man ja mal, ne, wie komplex das Ganze ist. Und das ist natürlich auf eine Website zu packen, in so, klar, und das muss halt nun mal sein, wenn man was vermarkten
will. Ja, das ist es halt, ne? Also man könnte auch solche Erklärungen auf die Website geben, aber die meisten Leute würden sich das halt nicht anschauen. Und das ist so ein bisschen die Kontroverse. Ne? Also die möchten gerne alles verstehen, aber die möchten keine Zeit investieren. Und deswegen muss man halt auf dieser Website, da muss man die Fakten und die Buzzwörter muss man da drauf schreiben. Da muss halt lossless stehen, da muss Quantum stehen, obwohl das geht bei manchen auch nach hinten los und so weiter. Ne? Und also es ist halt immer ein gewisser Verkaufsschnack auf gut Norddeutsch nötig. Anders geht es scheinbar nicht. Ich persönlich finde das sehr traurig, aber mir wird halt von diversen Leuten gesagt, nee, ehrlicher kann man nicht sein. Also die andere Möglichkeit ist halt, dass man komplett ehrlich ist, ne, und alles offenlegt. Aber das können wir halt auch nicht, denn dann hätten wir 0,x Konkurrenten und
ja, da beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz, ne? Weil man muss natürlich gewisse Dinge auch einfach vertraulich behandeln oder kann man nicht rausgeben, ne? Und dann, dann kommt natürlich sofort auch wieder der Verdacht auf, naja, gut, irgendwas verschweigen sie da und dann, das stimmt ja dann doch nicht so und es ist schwierig. Ich sehe das komplett ein. Okay, aber insofern hatte er einen Punkt, indem er sagt, es ist nicht lossless, nicht wirklich, nicht in dem Sinne, in dem man es normalerweise verstehen würde.
Genau. Also da hat er auf jeden Fall ganz recht. Er führt da noch ein paar andere Punkte an und also da hat er jetzt wirklich die Webseite komplett auseinandergepflückt und alles, was halt nur irgendwie falsch verstanden werden kann, halt sofort hervorgehoben. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch weiter diskutieren wollten, aber ich denke halt...
es ging halt darum, dass dann auch so Rechenexempel, ne, dass dann gesagt wurde, wir können 80% des Platzes einsparen und werden aber gleichzeitig 5 bis 10 Mal schneller in der Übertragung und sagt, naja, das haut ja auch nicht hin. Ja, okay. Da müsst ihr vielleicht einfach nochmal...
Das ist halt, wenn das keine Abhandlung ist, die da geschrieben wird, ne, sondern halt nur ein Verkaufstext halt. Ja. Also ich meine, die 80% Komprimierung ist immer noch kompatibel mit 5 bis 10 Mal schneller Übertragung. Klar ist das nicht das gleiche wie 10 Mal schneller Übertragung, aber im Prinzip gibt es halt auch Dateien, die halt 10 Mal komprimiert werden und nicht nur 6 Mal. Ne? Das kommt nicht so oft vor, aber es kommt vor.
Ja.
Und so ist es halt damit drin im Wertebereich. Ne?
Ja, klar. Und das, da muss man auch ehrlich sein, die Website wird ja dann nicht von dir getextet, sondern da sitzt dann halt jemand dran, der ganz andere.
Ja, ja, also natürlich
verfolgt.
Schaue ich auch drüber und wie gesagt, wir haben da viel diskutiert, aber ich kann mich halt nicht überall durchsetzen. Ne? Ja. Vielleicht noch kurz, also die besagte Blogpost, der führt auch an, dass wir irgendwo in dem Kleingedruckten nennen, dass wir 0,3 Bit Verlust pro Pixel haben, Informationsverlust.
Ja. Mhm. Also maximal, ne? Maximal.
Maximal, genau. Also das ist auch so richtig, aber ich glaube, das hilft nicht wirklich, denn mit Informationsverlust, also ich zum Beispiel kann da fast nichts mit anfangen. Ich weiß, wie man es ausrechnet, aber was heißt das denn jetzt eigentlich, ne? Ein Informationsverlust. Also ganz schwierig. Ich denke, dieser Vergleich mit ISO 100 auf 115, das ist in etwa so das, was man kriegt, oder das ist vielleicht nützlicher. Ne? Und okay. Aber was dann noch geschrieben wird, aber 0,3 pro Bit steht ja, da rechnet er dann aus, das könnten in etwa 19% des Wertebereichs sein. Die Rechnung verstehe ich nicht. Also ich sage mal 0,3 Bit aus den originalen 14 Bit, das sind 2% an Verluste, wenn man das jetzt auf den Wertebereich rechnen würde, was man leider nicht so direkt unbedingt kann.
Ja, den Part habe ich dann auch nicht wirklich verstanden. Er sagt, ja. Verkleinern den Wertebereich um ca. 19%, der dadurch verursachte Fehler ist natürlich wesentlich kleiner.
Ja genau, das weiß ich auch nicht. Und dann auch, das meinte er, ja, also irgendwo steht auf unserer Website, wir ändern nicht die Anzahl der Bits, und dann meinte er, ja, aber müsst ihr ja, sonst könnt ihr nicht komprimieren. Aber das ist halt tatsächlich jetzt auch wieder der Wertebereich, der nicht geändert wird, also der bleibt halt bei den originalen 14 Bit, da wird so nichts gemacht. Also, und wie gesagt, also da kann man immer so ein paar Sachen aus dem Kontext rein und sagen, das macht doch keinen Sinn, aber also es ist auf keinen Fall missführend gedacht oder sogar böswillig in irgendeiner Art, was wir da geschrieben haben. Ne? Und ich denke, wir bieten halt auch die Möglichkeit, dass man sich halt diese Trial-Version runterlädt und das einfach mal ausprobiert an seinen eigenen Fotos. Und das würde ich sowieso jedem empfehlen, dass er sich einfach mal ein Bild macht davon, wie das denn vorher und nachher aussieht. Da ich ja jetzt so ein ehrlicher Mensch bin, sag ich mal, also das, was manche Leute beobachtet haben, ist ein ganz leicht erhöhtes Rauschen. Von manchen Leuten wird das interpretiert wie ein etwas schärferes Bild. Aber ansonsten hat sich dann noch nie jemand über die Qualität beschwert. Alle immer sehr zufrieden damit.
Okay, dann hätten wir mal so den Teil, den wir, sagen wir, als Theorie, Physik, Technologie dahinter, dieser ganze Teil. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal so zu etwas in der Anwendung. Ganz wichtige Frage von mir, ich habe es schon mal angedeutet. Wir hatten es im Vorfeld schon mal geklärt, aber das wissen ja die Hörer nicht, deswegen hier nochmal. Wann kommt die Version für Windows?
Ja, also da muss ich die Hörer leider insofern enttäuschen, dass ich kein Datum nennen kann. Es steht sicherlich auf unserer Wunschliste. Ich muss aber leider zugeben, dass das ein enormer Aufwand ist in Entwicklung, das jetzt halt für Windows umzusetzen. Und wir sind nicht sicher, dass das wirklich die beste Lösung ist. Aber vielleicht können die Leser da, oder die Hörer, vielleicht können die Hörer da ein bisschen Feedback geben. Denn was wir halt stattdessen überlegen, ist vielleicht eine Web-Anwendung draus zu machen. Also dass halt RAW sie irgendeine Art im Browser läuft, und damit hätte man dann auch das Kompatibilitätsproblem gelöst. Also dann läuft das dann auf allen Systemen. In irgendeiner Art, also ob das jetzt die RAWSI-Anwendung ist, so wie sie jetzt ist, oder ob das vielleicht andere Sachen sind. Wir hatten auch überlegt, dass man eventuell einen Service aufsetzt, den sage ich mal so als Prototypenname, den man RAWSI-Share nennen könnte, wo man halt DNG-Dateien mit anderen Leuten teilen kann. Ne? Also da gibt es so, ich weiß nicht, ob du so Service kennst wie WeTransfer oder so. Also es gibt halt so Upload-Services, ne? da lädt man halt Dateien hoch und dann kann man den Link per E-Mail schicken und das Gegenüber kann dann halt diesen Link öffnen und die Dateien runterladen. Dass wir sowas halt mal spezialisiert machen für DNG-Dateien, sodass die halt beim oder vor dem Hochladen automatisch komprimiert werden und dann beim Runterladen beim Gegenüber automatisch dekomprimiert werden. Und in dieser Technik, da könnten wir sogar die fantastische JetRAW-Kompression einsetzen, die halt noch einen Schritt weiter geht.
Mir wäre es eben wichtig, wenn ich jetzt meine Dateien in der Cloud als Sicherheitskopie hinterlege, dass ich die eben nicht in voller Größe hochladen muss, weil du sagtest, naja, so ein Webservice, dachte ich mir, okay, aber da muss ich es ja auch erstmal hochladen, dann habe ich ja erstmal trotzdem diesen Aufwand, aber wenn das natürlich anders funktioniert, dass auf dem Rechner die Komprimierung vor dem Hochladen passiert, das wäre natürlich durchaus eine Variante, die interessant wäre.
Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Niveaus, auf denen man das betreiben kann, und wir sind am Brainstormen, was halt da am besten funktioniert, und wir hätten liebend gern jetzt das Feedback von den Hörern, denn eine Variante ist halt tatsächlich, dass die ganze Anwendung tatsächlich im Browserfenster läuft, aber die Daten immer lokal bleiben, ne? Also okay. Dass man ja die Dateien öffnet und die werden dann durch ein Browserprogramm, es geht mehr oder weniger heutzutage, halt komprimiert wird, aber wieder lokal gespeichert auch. Und inspiriert sind wir da eigentlich ein bisschen durch eine App. Es gibt da sowas wie Photoshop als Webanwendung.
Ja.
Und auch ganz beeindruckend. Ich weiß jetzt nicht mehr gerade, wie das heißt. Das ist eigentlich schade. Ich würde den gerne empfehlen, den Entwickler. Aber genau, da läuft halt eine so eine Bildbearbeitungsanwendung, die sehr professionell aussieht im Browser, und da kann man alles machen und am Ende das Bild wieder speichern, und es wird aber nie Daten auf irgendeinen Server geladen. Also das wäre eine Möglichkeit, und die andere Möglichkeit ist genau, wie du sagst, dass man halt einen ganzen Speicherservice, wo man sowas wie Google Drive oder irgendwas Ähnliches halt für Fotos anbietet, für RAW-Fotos, wo halt während des Uploads die Daten komprimiert werden und dann auf Wunsch während des Downloads dekomprimiert, oder sonst könnte man die halt auch auf dem Computer dann.
Das wäre zum Beispiel was, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass es auch die kritischsten vielleicht schlucken würden, dass sie sagen, na gut, okay, auf meinem Rechner will ich meine Original-RAWs haben, einfach so fürs Bauchgefühl, ne? Aber diese Sicherheitskopie in der Cloud, die man ja hoffentlich nie braucht. Klar, natürlich braucht man sie irgendwann, oder nicht jeder, aber ne, ab und an. Aber das wäre so dieser Kompromiss, den man dann vielleicht bereit ist einzugehen, zu sagen, na gut, also wenn wirklich die Katastrophe eintritt, okay, dann hätte ich halt dort nicht mehr mal meine Original-RAW, sondern die irgendwie komprimierten. Aber ich spar da halt auch echt Zeit und Geld, und das ist mir dann unterm Strich wert, ne? Das dann so zu machen. Ja, okay. Also ich wäre ja wahnsinnig daran interessiert, das mal ausprobieren zu können, aber ist halt nicht momentan. Kommen wir zur nächsten Frage, nämlich die Frage, wie beeinflusst RAWSI den Workflow, beziehungsweise wo sollte RAWSI eingebaut werden, wenn andere Software noch vor Lightroom am RAW eingesetzt wird? Okay. Ja, es gibt ja Leute, die noch irgendwelche anderen Software einsetzen und dann erst das Ganze in Lightroom importieren. Wobei RAWSI ja mit Lightroom direkt gar nicht unbedingt was zu tun haben wird.
Also generell ist es unabhängig von Lightroom. Jetzt hat RAWSI, du konntest es ja leider nicht ausprobieren, aber RAWSI hat halt einen speziellen Modus, sodass es halt Lightroom-Kataloge öffnen kann und dann halt feststellen kann, welche Bilder sind an diesen Katalogen, und anbieten kann, halt diese Kataloge direkt zu komprimieren, sodass dann halt Lightroom das nächste Mal die komprimierten Bilder öffnet. Aber ansonsten, also hat es mit Lightroom tatsächlich nicht viel zu tun. Allerdings, wenn man irgendwie irgendwas macht für RAW-Bilddateien, dann kommt man halt um Lightroom oder Adobe halt generell nicht drumherum. Also generell muss ich sagen, RAWSI funktioniert immer am besten, und es wurde halt auch dafür gemacht, eigentlich wenn man die Bilder lädt, die da so wie sie direkt aus der Kamera kommen. Eine Sache von RAWSI, eine Begrenzung, die jetzt auch nicht besprochen wurde, also diese Quantenrauschoptimierung und so machen zu müssen, muss man halt wissen für jede Kamera, wie ich jetzt das Quantenrauschen da im Prinzip rausfiltern kann.
Ah, okay.
Das heißt, und deswegen müssen wir halt jede Kamera einmal bei uns im Labor gehabt haben, um halt die komplett durchzucharakterisieren, einmal durchzumessen. Deswegen können wir nicht beliebige Kameras unterstützen. Es gibt eine relativ lange Liste, und ich denke, ich auch die allerbeliebten beliebtesten Kameras sind auf jeden Fall dabei, vielleicht nicht die allerneuesten, aber wir arbeiten halt laufend daran, wieder neue Kameras
zu machen.
Aber das ist halt eine Voraussetzung, ne? Und daher heißt das halt auch, also dafür wurde RAWSI gemacht und da funktioniert es am besten.
Also ganz vorne im Workflow sozusagen.
Genau. Und dann kann man halt danach im Prinzip machen, was man will.
Ist bei Lightroom ja genauso, wenn eine neue Kamera rauskommt, dann wird zunächst mal von Lightroom Bilder nicht unterstützt, sondern dann kommt irgendwann ein Update für Lightroom und dann heißt wieder, okay, da sind jetzt wieder Kamera X, Y und Z, sind jetzt mit berücksichtigt. Und da wäre es dann bei euch genauso.
Und da, also der Grund für uns ist ein bisschen der gleiche. Also wir können das halt auch frühestens unterstützen, sobald Lightroom das unterstützt, denn Lightroom und wird unterstützt es, sobald im Prinzip ein DNG-Support auch für dieses Kameraformat vorhanden ist. Und wir können uns leider nicht die Mühe machen, halt sämtliche proprietären Formate der Kamerahersteller zu reverse-engineeren, um zu sehen, halt, wo sind da die Daten gespeichert und welche Daten und so weiter. Und deswegen wir verlassen uns auf den DNG-Converter, um erstmal halt die Daten in das offene DNG-Format zu bringen.
Ah, okay.
Wo es halt eine Spezifikation für gibt, und vor allem gibt es da auch nur eine. Und dann können wir halt, sobald es im DNG ist, können wir halt wirklich erst damit arbeiten. Also das wäre so das Früheste, wenn wir anfangen können, die Kamera zu wirklich einzubinden.
Okay.
Und ja, meistens brauchen wir aber noch ein bisschen länger, halt bis dann auch entsprechend eine Nachfrage dazu da ist. Ne? Genau, und also bezüglich wann einbinden im Workflow, also du hattest das Beispiel gebracht, TXO Pure RAW, und da muss ich auch sagen, also für die Leute, die das gerne benutzen wollen, bitte benutzt RAWSI vorher, denn sobald das, also TXO Pure RAW ändert halt auch das Datenformat in der DNG-Datei, die es speichert, sodass es eigentlich nicht wirklich mehr rohe Bilddaten sind. Die Schritte sind ein bisschen so das gleiche wie das Lossy DNG, nur dass man halt dann auf die verlustbehaftete Komprimierung verzichtet. Aber es gibt halt die gleiche Konvertierung von dem Bayer-Pattern in ein RGB-Datenformat, was dann zwar 16-Bit-Tiefe hat und nicht 8 wie bei dem JPEG, wie bei dem Lossy DNG. Aber trotzdem ist halt, also sind die Pixelwerte ganz anders, als sie aus der Kamera rauskamen, und da kann dann RAWSI nichts mehr mit anfangen. Aber es wird die Datei noch zurückweisen und sagen, das ist nicht RAW.
Gut, also so früh wie möglich in den Workflow einbinden. Dann wäre es ideal. Und da schließe ich dann ja die nächste Frage an, weil wenn ich das sehr früh mache, dann wäre es ja super, wenn die dann geringere RAW-Größe sich dann auch auf die Geschwindigkeit der Bearbeitung auswirken würde. Ist das denn der Fall?
Ja, okay. Also das kommt halt immer drauf an, wo gerade der Flaschenhals liegt. Es gibt Bearbeitungsschritte, gerade wenn man viele Dateien auf einmal durcharbeitet in so einem Batch-Script oder so, wo der Flaschenhals tatsächlich der Laufwerkszugriff ist. Oder wenn das Laufwerk jetzt in einem Netzwerk ist oder im Internet, sodass es halt die Übertragungsraten in den Flaschenhals stellen. In dem Fall hat man halt den ganzen Vorteil von RAWSI sofort da und es sollte dann auch sichtbar sein. Wenn man aber Operationen durchführt, die halt eher aufgrund des Rechenaufwands zeitlich langsam ablaufen, dann hilft leider auch RAWSI in diesem Fall nicht.
Bei mir ist zum Beispiel so, meine aktuell in Bearbeitung befindlichen Bilder, die sind auf einer internen SSD, eben genau deswegen, damit ich schnellen Zugriff habe. Da wird es dann wahrscheinlich sich eher weniger auswirken, nehme ich mal an.
Ja, also wahrscheinlich nicht. Dann dieses Aufarbeiten jetzt von RAW-Bilddaten, von den Schwarz-Weiß-Layer-Pattern in etwas, was wirklich gut aussieht, ist halt ein recht aufwendiger Prozess. Und also auch wenn die Computer besser und stärker werden, dann führt das eigentlich eher dazu, dass dann die Entwickler mit besseren Algorithmen kommen, sodass das Bild eventuell noch ein bisschen besser aussieht, was vielleicht auch eine Motivation dafür ist, halt sich die RAW-Dateien aufzuheben, sodass man von dem technischen Fortschritt profitieren kann. Aber die Festplatte in diesem Fall wird wahrscheinlich so schnell sein, dass man das nicht merkt, dass die komprimiert
wird. Da habe ich mir jetzt noch tatsächlich auch noch keine Gedanken gemacht, aber im Grunde, wenn es jetzt nicht auf den Dateizugriff angeht, also sagen wir, um die Dateien von Speicherort in den Hauptspeicher zu bekommen, muss er irgendwie in ein Format überführt werden, mit dem Lightroom dann arbeitet. Und diese Umwandlung, die wird ja wahrscheinlich auch unterschiedlich schnell gehen, je nachdem, was für ein Format dahinter.
Ne? Das sollte so sein, ja, genau. Und hier insbesondere bei anderen verlustfreien Komprimierungsmethoden, da hatte ich am Anfang gesagt, dass die oft halt sehr komplex sind, um halt wirklich diese Redundanzen zu entfernen. Also die führen halt auch dazu, dass das Öffnen der Datei halt deutlich länger dauert. Und ich denke auch in der Regel, wenn man halt eine nicht komprimierte Datei hat und daneben eine verlustfrei komprimierte Datei, dann wird man schon feststellen können, dass die eine sich schneller öffnet als die andere. Ich weiß es nicht genau, halt in Lightroom, weil, wie gesagt, wenn das halt schon beim Öffnen alle Bearbeitungsprozesse in Gang setzt, dann verschwindet das vielleicht einfach nur im Hintergrund, dieses einfache Einlesen der Datei. Aber also wenn man ein bisschen mit Programmierung rumspielt, dann gibt es oft halt zum Beispiel in Python irgendwelche Funktionen, da kann man die Dateien auch einlesen, so wie sie sind. Und da wollte man dann schnell merken, was das bei den unkomprimierten schneller geht als sonst. Gerne auch dann uns zu sagen, also wir benutzen, wie gesagt, den DNG-Konverter, um halt die proprietäre Formate zu lesen. Das heißt, RAWSI macht immer zwei Schritte, einmal die DNG-Konvertierung und dann die Kompression. Ja. Und in dieser vorhergehenden Konvertierung speichern wir die Dateien auch unkomprimiert ab, damit danach die Kompression schneller abläuft.
Gut, dann Frage war, wie hoch ist die maximale Farbtiefe?
Ja, also die und ich verstehe halt unter Farbtiefe halt im Prinzip, wie viele Bits jetzt jeder einzelne Pixel hat in der rohen Datei. Ja. Und diese Bittiefe, die ändern wir nicht. Also was vorher 14 Bit war, das ist auch
noch. Das bleibt auch. So, nächste Frage hatten wir schon beantwortet. Kann man die eingedampften Dateien wieder zurückverwandeln? Aber das haben wir ja, glaube ich, schon ausführlich geklärt.
Ja, also ein paar Aspekte gibt es da vielleicht noch. Also ich denke, die eine Frage ist halt, ob es Sinn macht und was man eigentlich dadurch erreichen will. Man muss jetzt leider bei RAWSI muss man halt in das DNG-Format vertrauen. Aber wenn das gegeben ist, dann ist halt das, was RAWSI ausspuckt, ist halt wirklich DNG-konform und sämtliche Software, die halt behauptet, DNG-konform zu sein, muss mit diesen Daten arbeiten können, jetzt und für alle Zeit. Und also jetzt diese Schritte, die gemacht werden, oben in dieser RAWSI-Optimierung, können die rückgängig gemacht werden? Zum Teil könnte man das machen. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht genau auf die Details eingehen, aber es wird halt nie wieder so wie das Original. Wenn man jetzt wirklich Pixel für Pixel sich das anschaut, dann ja. Wenn man das, wäre es halt verlustfrei und das können wir leider nicht. Aber man kann es doch sehr gut annähern an das Original. Nur ob da wirklich ein Unterschied denn sichtbar ist zwischen dem, was ist, und dann halt diese quasi Rückkonvertierung, das ist dann halt fraglich. Was denn da anders wäre, das ist nämlich jetzt im Prinzip genau der Unterschied zwischen dem, was halt unser JetRaw kann, das Produkt für die Biotechnologie und Mikroskopie, und der Desktop-Software RAWSI. Also da ist noch ein Arbeitsschritt mehr dazwischen, der das noch ein bisschen mehr wie original aussehen ließe, aber das wäre nicht bemerkbar bei Fotografien und dort auch nicht nötig. Also wir machen das halt, um halt diese metrologische Genauigkeit wiederherzustellen, die man aber in der Fotografie nicht braucht.
Dann werden die RAWSI-Dateien von allen Standardbildbearbeitungen unterstützt. Da geht es ja genau um diese DNG-Konformität. Ja, ne?
Genau. Und das ist es nämlich, also überall, wo der DNG-Standard unterstützt wird, dort kann man auch mit RAWSI-Dateien arbeiten, ohne Probleme. Was hin und wieder vorkommt, ist, dass Programme DNG-Dateien aus einem mir nicht ganz erklärlichen Grund ein bisschen anders bearbeiten und demnach darstellen als die ursprünglichen proprietären Dateien. Also das kann man sich manchmal anschauen, wenn man also, es gibt ja diesen DNG-Konverter von Adobe, und wenn man das Original nimmt und dann halt das einmal durch den DNG-Konverter liest, Und ich kann garantieren, dass die alle Pixelwerte sind identisch. Das kann ich garantieren, das habe ich mir angeschaut. Also die Pixelwerte bleiben identisch. Metadaten, also man muss sich eigentlich mal einen Begriff machen, wie viele Metadaten in so einer RAW-Datei drin sind. Also ich glaube, es gibt typisch mehrere hundert Metadatenfelder, die alle mehr oder weniger relevant sind. Also manches ist halt einfach nur so, wann wurde das Bild aufgenommen. Aber anderes gibt dann tatsächlich Informationen darüber, wie jetzt die RGB-Werte von den Schwarz-Weiß-Werten berechnet werden sollen. Vielleicht das Rauschen einigermaßen von der Kamera. Und all solche Sachen. Und es ist halt auch schon nicht trivial, halt diese ganzen Metadaten dann von dem ursprünglichen Format in das DNG-Format zu überführen. Also da könnte was sein. Und was man dann halt sieht, wenn man das Bild öffnet, ist typisch ein leicht anderer Farbton. Das könnte ein bisschen heller sein oder ein bisschen leicht anderer Kontrast oder sonst irgendwas. Mhm. Aber und das passiert halt bei der Konversion in DNG. Wenn man dann auch RAWSI anwendet und dann das RAWSI mit dem DNG, mit dem Nicht-RAWSI-DNG vergleicht, dann sieht das wieder gleich aus. Aber wenn man RAWSI mit dem ursprünglichen vergleicht, dann kann dann gleich der Unterschied sein. Diesen Unterschied wird man aber nicht sehen in Lightroom, denn Lightroom macht halt scheinbar, wenn es die Dateien öffnet, die gleichen Schritte, die auch diese DNG-Converter machen würde. Das heißt, dort ist das immer alles gleich. Aber wir hatten auch zum Beispiel Kunden, die hatten Capture One benutzt, denke ich, die halt schon gesagt haben, ja, aber da ist irgendwas anders, warum ist das denn so? Und da mussten wir sagen, ja, tut uns leid, aber das liegt halt an den DNG und warum jetzt Phase One halt die DNGs anders bearbeitet als die Originaldateien, das können wir leider nicht
sagen. Gut, man muss ja dazu sagen, DNG kommt ja von Adobe,
ja,
wurde ja auch initiiert, um so ein offener Standard zu sein, hat jetzt aber nicht so, glaube ich, so diese hundertprozentige Standardisierung erreicht, oder? Dass es zwar grundsätzlich tut, aber eben nicht so dieses Commitment von allen Marktplayern gab, dass ja, okay, das ist dieser Standard und das machen wir jetzt alle so mit. Und daran könnte es natürlich schon liegen, dass ein Adobe-Produkt ein RAW genauso anzeigt, wie es das DNG anzeigt, was es aus diesem RAW erzeugt hat und andere dann es vielleicht eben doch anders anzeigen.
Auch. Also prinzipiell, mein Wissensstand ist so, also DND ist zwar irgendwie patentiert oder irgendwas, weiß ich nicht genau, von Adobe. Also es gibt da diverse Nutzungsrecht oder juristische Fußzeilen, die man lesen muss. Aber es ist halt schon ein offener Standard. Das heißt, also ich glaube, gegenwärtig in der Version 1.5, also man kann ein PDF im Internet finden und da steht halt genau drin, DNG ist in der Basis ein TIFF-Format mit diesen Feldern und so müssen die Daten da reingeschrieben werden und so weiter. Das heißt, also auch so in Sachen Archivierbarkeit, da war...
Da kommt auch die...
Und da muss ich auch sagen, ich weiß jetzt leider wieder den Namen nicht, aber der hat auch so ein, und der hat sich da auch wirklich, also wirklich Mühe gegeben und kann auch, also astreine Konklusionen geschlossen, sagt man das. Alles sehr gut. Aber ich glaube, als Kommentar war da so ein bisschen, also würde sich nie auf DNG verlassen, denn wenn man halt irgendwann in der Zukunft mal die Dateien öffnen muss, dann muss der Kamerahersteller dafür gerade stehen. Also der Kamerahersteller muss gar nichts. Ne? Also ich glaube, die Illusionen, die braucht man sich nicht machen. Also erstmal ist halt nicht garantiert, dass es den Kamerahersteller bis dahin noch geben wird. Und dann ist es halt auch jetzt schon so, dass die, ich weiß nicht, wie Adobe das macht. Adobe hat sicherlich Vereinbarungen mit den Kameraherstellern. Aber jegliche offene Technologien, die halt versuchen wollen, diese proprietären Dateien zu lesen, die müssen die mühsam reverse engineeren, also wirklich Byte für Byte da durchgehen und zu schauen, okay, wie kann jetzt dieses Byte interpretiert werden? Was ändert sich in diesem Byte von der einen Kamera zur anderen Kamera oder wenn ich dieses Setting ändere und so weiter? Und das ist halt ein super komplizierter Prozess. Und soweit ich weiß, also da habe ich auch schon diverse Blogs gelesen, ist das halt auch gerne mal so, dass die Kamerahersteller dann von einem Modell zum nächsten halt auch dann neue Datenfelder einführen oder neues Kompressionsformat. Das dann so, dass halt im Prinzip hattest du schon wieder für diese Datei, der funktioniert dann auf einmal nicht mehr für die neuen Kameras, weil da irgendwas geändert wurde und dann fängst du wieder von vorne an. Also ich denke, ich würde mich halt nicht darauf verlassen, dass das wirklich das Originalbildformat tatsächlich das Beste. Im Moment hat man eine Software, die öffnen kann, aber wie gesagt, wenn der Produzent pleite geht oder sonst sich irgendwie entscheidet, dass er das nicht mehr unterstützen möchte, die Freiheit hat er zu jeder Zeit, dann hast du vielleicht in 10 Jahren einen Computer, wo die alte Software nicht mehr drauf läuft und dann bist du deine Daten genauso los wie sonst. Und das Einzige, worauf du dich denn verlassen kannst, ist, dass irgendein Gericht sich gnädig zeigt, denke ich, und halt diese Firma, wenn es die denn noch gibt, dazu verdonnert, dir zu helfen, diese Dateien zu öffnen. Okay, also das war jetzt meine Ansicht der proprietären Dateien. Löst DNG dieses Problem? Also ich würde mal sagen, ist das schon mal ein ganz guter Ansatz. Auf jeden Fall hat man da schon mal ein Dokument, was genau sagt, wie diese Dateien zusammengesetzt sind. Und das hilft schon mal. Also dass das dann nicht wirklich, dass es zwar ein offenes Format ist, aber kein freies Format, also nicht jeder das unbegrenzt nutzen darf, das ist dann halt eine andere Diskussion.
Ich habe es rausgesucht. Das war nämlich der Bernhard, genau, der hat es geschrieben. Also der hat so einen Blog und hat da sich mit dem Thema DNG sehr umfangreich beschäftigt. Ne, Blogbeitrag. Und der eben auch dann gesagt hat, er hätte auf seinem Blog offenbar auch in den letzten Jahren das ein oder andere Problem gelesen von Leuten, die ihre RAWs nach DNG gewandelt haben, um dann nach Jahren festzustellen, dass der RAW-Converter X oder eben Y diese Dateien eben nicht lesen können.
Ja, also das weiß ich nicht, also dieses konkrete Beispiel, also aber was ich da rausgesehen habe, also da gibt es jetzt in Photoshop ist das, glaube ich, weil vielleicht ist das Lightroom, hat jetzt die neue Funktion Enhanced Details, was halt die Bilder schärfer macht, denke ich.
Adobe Camera Raw, ja genau.
Und das halt unter gegebenen Umständen nicht mehr funktionierte. Also ein Umstand war, dass wenn die DNGs in einer alten Version, Version 1.1 gespeichert wurden, dann ging es nicht. Also das verstehe ich jetzt nicht, muss ich sagen, was war da der Grund wäre. Aber die anderen Gründe, die gegeben waren, war entweder, dass das in Lossy DNG gespeichert wurde oder als irgendwie HDR-Format. Und ich glaube, da war noch eine Möglichkeit mehr. Und da muss ich leider sagen, was ich nicht so gut finde von DNG, ist nämlich, dass es nicht unbedingt garantiert, dass die Daten da drin tatsächlich roh sind. Und ich denke, dieses Enhanced Details, das hört halt auf zu funktionieren, wenn die Daten nicht mehr roh sind. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass dieses Lossy DNG, das macht halt schon eine Konversion auf eine Art genauso wie DxO Pure Raw.
Ja.
Und es noch andere. Ich kann auch einen DNG-Container, nennt man das oft in der Fachsprache, benutzen, um einfach nur ganz normale RGB-JPEG-Dateien zu speichern, die ich vielleicht mit CorelDRAW gemacht habe. Also es macht keinen Sinn, aber im Prinzip ist es möglich.
Ja.
Mhm. Und das ist halt ein bisschen unglücklich, dass es möglich ist, halt in dieses Format, was im Prinzip für Rohdaten gemacht wurde, auch so, also nicht sogar nur quasi Rohdaten zu speichern, sondern auch Sachen, die komplett überhaupt nicht roh sind. Und wenn die dann aufhören zu funktionieren, dann kann ich schon die Enttäuschung verstehen, weil das halt nicht klar kommuniziert wurde, dass wenn man sowas macht, dann hat man diese Grenze überschritten. Also, aber dazu kann ich jetzt sagen, so RAW überschreitet diese Grenze nicht. Also das sollte noch alles prima funktionieren danach.
Bernhard hatte ja dann eben genau diese Frage gestellt, wie Archivsicherheit sichergestellt wird.
Deswegen wir eigentlich froh sind, dass das DNG-Format zu nutzen ist, halt, dass auch wir, also wir sind dann immer noch ein Startup, und es ist auch bei uns nicht ganz sicher, wie lange wir noch überleben werden. Also im Moment läuft es gut, toi, toi, toi. Ich hoffe natürlich, dass es so bleibt und dass wir weiterhin wachsen und erfolgreich sein werden. Aber es hätte ja auch anders laufen können. Ne? Und was wir halt auch gerne garantieren möchten für alle RAWSI-User ist, dass auch wenn es mal .Photon nicht mehr geben wird, dass die halt immer noch ihre Dateien weiterhin nutzen könnten wie vorher. Ne? Dass es nicht so ist, dass auf einmal dann halt die Dateien nicht mehr geöffnet werden können, weil der Support nicht...
Ich glaube, diese Angst steckt bei vielen so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie denken, ja, wenn ich mich auf diesen Weg begebe, weil man kann es ja nicht zurückverwandeln, haben wir schon drüber gesprochen, jedenfalls, also nicht in die Form, die man ursprünglich mal als RAW-Datei hatte, dass man dann halt irgendwo so dieses Gefühl hat, ich gebe da was aus der Hand und wenn es irgendwie schief läuft, dann komme ich da auch nie wieder zurück. Ich hatte es dir ja auch schon gesagt, der Andi Neufahrt, Neufi genannt, einer der Mitredakteure von Fotopodcast, mit dem hatte ich auch nochmal telefoniert letzte Woche. Und er hat auch gesagt, ja, er hat da auch irgendwie so ein Bauchgefühl, so nach dem Motto, er wirft da irgendwie seine Fotos weg und irgendwas ist dann unwiederbringlich weg und da kommt er dann nie mehr dran. Ne? Und ich glaube, das ist so die Nuss, die man knacken muss, dieses Bauchgefühl irgendwie zu drehen, ne? damit eben nicht dieses
Gefühl auch. Ich denke, da ist halt auch, da schließen wir jetzt fast den Kreis, ne, bezüglich der emotionalen Diskussionen. Die Sache ist ja, diese Fotos, die haben halt oft einen persönlichen Wert. Ne? Und man ist da irgendwie emotional mit verbunden auch. Ja. Ne? Natürlich möchte man, dass die auch weiter noch gerne funktionieren. Man hat irgendwie vielleicht viel Arbeit reingesteckt, um überhaupt diese Szene machen zu können. Es gibt Fotografen, die warten, was weiß ich, jahrelang, bis da irgendeine Blume blüht. Ein Foto davon. Oder man hat halt nur einmal Hochzeit, ne? Und diese Hochzeitsfotos, die müssen dann auch gerne überleben, ne? Solange man sie noch anschauen will und so weiter. Das verstehe ich schon. Wo es denn halt ein bisschen, mir fällt jetzt ein gutes Wort nicht so richtig ein, aber ich sag mal Aberglaube verbunden, ne? Oder Irrationalität halt. Ne? Und auch damit halt, und das wird dann oft verstärkt dadurch, dass halt nicht jeder entweder das Wissen oder die Zeit hat, sich wirklich mit irgendwas zu beschäftigen, genau reinzuschauen. Denn entweder Viele dieser Befürchtungen können halt ganz objektiv im Prinzip beantwortet werden. Und eine Sache mit dieser DNG-Konvertierung oder vielleicht auch jetzt so RAWSI-Kompression ist halt tatsächlich das, dass wir im Prinzip sagen, okay, das Vertrauen in RAWSI hoffen wir, dass es dadurch aufgebaut werden, also durch Referenzen zum einen und gerne würde ich auch gerne alle dazu einladen, gute Erfahrungen zu teilen. Das hilft uns ungemein. Und es bringt auch die Windows-Version näher, wenn jetzt wirklich das Produkt weiterempfohlen wird, auf jeden Fall. Also okay, so kann man sich schon mal einen Eindruck machen. Ne? Und bezüglich, also und wenn dann halt die Qualität in Ordnung ist, und wie gesagt, haben wir nie Beschwerden gehabt der Qualität, dann muss man jetzt noch dem DNG-Format vertrauen und da muss man auch nicht RAWSI oder .Photon vertrauen, da muss man erstmal vielleicht Adobe vertrauen, dass die irgendwas Ordentliches gemacht haben und dann halt darin, dass dieser offene Standard halt auch lang genug überlebt und von diversen Software unterstützt werden.
Ja, da haben wir natürlich bei Neufi zwei Nüsse dann oder noch eine harte Nuss zu knacken, weil der nutzt keine Adobe-Produkte mehr. Okay. Für euch wäre natürlich das Ideal, wenn ihr irgendeinen großen, irgendjemanden als Partner hättet, der sagt, okay, wir setzen jetzt auf RAWSI.
Wir haben es von Anfang an versucht, gerade die Kamerahersteller für Fotografen jetzt, die sind da leider, die haben da nicht so die offenen Ohren für sowas. Ne? Die haben ihre eigenen Sachen am Laufen. Und oft ist das sogar auch so, dass halt die intern halt diverse Sachen entwickelt haben und wenn dann halt von außen was Besseres kommt, dann sind die so in ihrem Stolz verletzt. Also den Eindruck hat man auf jeden Fall, dass sie sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht, meins ist gut genug, ne? Dass die dann dabei bleiben und dann halt dann nicht weitermachen. Weil mal ein bisschen auf objektiverem Niveau kann man natürlich auch verstehen, dass das so eine neue Technologie immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Und wir tun halt unser Bestes, um zu zeigen, dass das Risiko minimal oder vernachlässigbar oder vielleicht sogar nicht vorhanden ist. Also wir denken, ist es eigentlich nicht vorhanden. Aber die müssen uns dann halt dort vertrauen. Ne? Und das Vertrauen an sich ist halt auch wieder ein Risiko. Ich hatte das Gefühl, da war noch ein Argument. Was jetzt vielleicht außerhalb der Fotografie, wo wir jetzt das wirklich darauf hinbewegen, ist halt die Integration in Hardware. Und da fängt es nämlich auf einmal an, wieder richtig Sinn zu machen. Ne? Wenn direkt auf der Kamera diese Kompression eingesetzt wird und wir haben gezeigt, dass es sich energieeffizient und schnell machen lässt und dann öffnet das auf einmal wieder. Also erstmal braucht sich dann der Nutzer überhaupt nicht mehr kümmern. Ne? Dann hat er von Anfang an komprimierte Daten und die sind perfekt unterstützt und ist überall überhaupt kein Problem. Und es eröffnet halt neue Möglichkeiten. Dann werden auf einmal Sachen möglich, wie vielleicht, also dass man schnellere Bildsequenzen aufnehmen kann, vielleicht sogar Videos, Echtzeitvideos in höheren Auflösungen, die sonst nicht möglich wären, weil jetzt auf einmal das Datenvolumen deutlich reduziert ist. Ne? Datenübertragung von Kamera auf Computer könnte viel schneller ablaufen. Mhm. Speicherkarten werden nicht so schnell voll. Und also da gibt es einiges. Und wie gesagt, also wir haben schon die ersten jetzt Produzenten, hauptsächlich so für industrielle und wissenschaftliche Kameras, die jetzt wirklich daran interessiert sind und sagen, okay, wir hätten das gerne eigentlich für die nächste Generation. Und wer weiß, wenn jetzt nicht der Kameramarkt für Fotografen so schrumpfen wäre, dann würden vielleicht auch die Kameraproduzenten auf diesem Markt sich dafür interessieren. Wo wir noch in Interesse sehen, wo wir noch Anfragen kriegen, ist von Handyherstellern, denn auch auf den Handys ist es halt so, dass dann die Sensoren mehr und mehr Pixel kriegen. Und dort ist jetzt auch schon einfach nur der Transfer vom Bildsensor in diverse Speichergruppen, Speicherchip, da ist halt schon der Stromverbrauch schon signifikant. Ne? Und wenn man halt dem Nutzer schon eine längere Batterielebensdauer anbieten kann in Anwendungen, die halt viel fotografieren oder Video aufnehmen und so weiter, dann sehen wir einen direkten Nutzen darin. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir die Möglichkeit, uns dort zu beweisen.
Ja, also ich denke auch bei Smartphones, da sehe ich auch doch Potenzial dafür. Weil auch die Smartphone-Fotografinnen und Fotografen, ja, sagen wir mal so, die beschäftigen sich nicht in aller Regel nicht mit dem Format ihrer Fotos, die da auf dem Handy gespeichert werden. Ne?
Ja, und also eine Frage, die wir uns halt auch noch stellen, ist halt, inwiefern eigentlich diese rohe Bildbearbeitung eine Nische darstellt und ob diese Nische eher wächst oder schrumpft. Und manchmal hat man halt den Eindruck, dass viele Nutzer, also und insbesondere hier auch die Smartphone-Nutzer, die hätten wahrscheinlich nicht so richtig Lust im klassischen Sinne, so wie vielleicht, wo ich das jetzt machen, sich in Lightroom hinzusetzen und mit den Einstellungen zu arbeiten. Was die möchten, ist halt, was weiß ich, 50 Filter, so heißen die, glaube ich, heutzutage, ne? Sich aussuchen zu können und dann schauen, welches Filter passt jetzt am besten zu diesem Foto. Ah, das sieht cool aus, okay, und los geht's. Ne? Und dann, ja, wenn die dann noch halt neue Filter dazu kaufen können oder sonst irgendwie runterladen und so, dann scheinen die meisten Menschen noch damit sehr, sehr zufrieden zu sein. Also es scheint halt doch eher davon wegzugehen, von diesem rohen Arbeitsfluss, der halt wirklich auf den rohen Bilddaten basiert, auf jeden Fall für den Nutzer, und eher halt in einen automatisierten, Machine Learning gestützten Arbeitsfluss, der halt automatisch das Beste rausholt oder das, was man jetzt so gerne sehen möchte.
Ich meine, wenn man sich so die aktuellen Entwicklungen anguckt, dann wäre natürlich auch ein Weg, dass ihr euch irgendeinen Rapper sucht, der durch irgendwelche Talkshows tingelt und für euch Werbung macht. Es scheint doch ein sehr vielversprechender Weg zu sein, um an lukrative Aufträge zu kommen.
Ja, das stimmt. Das hatten wir zu Zeiten damals, als wir noch die iPhone-App entwickelten. Da war auch irgendeine App, ich weiß nicht mehr, was das war, aber da hat irgendein Celebrity aus den USA hatte einen Tweet gemacht oder so auf Twitter eine Nachricht geschickt, hey, diese App ist eigentlich ziemlich cool. Und von einem Tag auf den nächsten hatte die App 1 Million Downloads. Ne? Und also da kann man echt sagen, also wie viel Glück darf man haben? Ne? Das ist
unglaublich. Ja, schon Wahnsinn. Ne? Welche Mechanismen da manchmal greifen, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln, aber okay, ist halt so. Gut, dann schaue ich mal auf meine Liste und wir haben tatsächlich alle Fragen, die uns erreicht haben, beantwortet. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wir haben sie der nötigen Tiefe, aber auch nicht zu kompliziert gemacht. Das werden aber die Reaktionen und das Feedback zeigen. Und ich bedanke mich vielmals, Christoph, für deine Zeit, die du da in Anspruch genommen hast. Wir haben ja jetzt die Zeit etwas überbeansprucht, aber dafür sind wir jetzt auch komplett mit allen Fragen durch. Also herzlichen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank auch dir, Thomas. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Und wie du schon sagst, ich hoffe auch, dass wir alles gut besprechen konnten und dass die Zuhörer das so auch zu schätzen wissen. Und auf jeden Fall freuen wir uns auch über jegliche Form von Feedback, entweder über dich oder direkt über unsere Website. Das geht dann an Boris, unseren Produktmanager, sodass wir sehen können, ob es sonst noch irgendwelche offenen Fragen gibt oder Sorgen, die wir irgendwie loswerden können. Und natürlich auch sonst irgendwelche Vorschläge oder zur Verbesserung, was wir für unser Produkt machen können.
Ja, also da hoffe ich auch sehr drauf, dass da genügend Feedback kommt. Das ist sehr wechselhaft, da kann man sich gar nicht so richtig drauf einstellen. Aber ich denke, wir haben da durchaus viel Potenzial, um da einfach mal was zurückzubekommen und zu hören, wie das so ankam. Also dann sage ich ein Tschüss, Servus und ich glaube, die Österreicher sagen Baba oder sowas ähnliches nach Österreich und bis bald.
Ja, bis bald dann.
Tschüss.
Tschüss.